Hallo und ganz herzlich willkommen zum Wochenimpuls hier wieder aus dem Christuszentrum. Ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die hat mich in meiner Teenagerzeit sehr bewegt, weil ich an ihr ein Stück weit festgemacht habe, das war eine Geschichte, die habe ich in der Kinderstunde gehört und im Kindergottesdienst, und die hat irgendwie erklärt, wer Gott ist, wie Gott ist. Und das habe ich als Kind alles schön geglaubt, aber als Teenager dachte ich, na, wenn Gott solche krassen Geschichten damals geschrieben hat, wenn Gott damals so Wunder getan hat, müsste Gott nicht auch heute noch in unser Leben eingreifen können? Müsste Gott nicht heute noch Wunder tun können, wie dieses Wunder am schönen Tor, um das es gehen soll? Und ich bin damals dieser Frage nachgegangen und habe Gott entdecken dürfen und habe entdecken dürfen, dass Gott noch immer der gleiche ist, der Unglaubliches tut, der in unser Leben eingreift, weil er uns liebt, uns Gutes tun möchte, der immer noch Wunder tun kann. Und von diesem Gott möchte ich erzählen, und erzählt diese Geschichte aus Apostelgeschichte 3. Lest mal mit mir zusammen. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt vom Mutterleib an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das das Schöne heißt, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an! Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher! Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Was eine Geschichte! Was für eine Stimmung muss da gewesen sein? Der Mann, der jeden Tag da vor dem Tempel sitzt und um Almosen bettelt, den jeder kannte, der in den Tempel reingegangen ist, der läuft auf einmal rum und kann gehen, kann springen und lobt Gott. Wie ist das bitteschön möglich? Der Kontext dieser Geschichte ist Pfingsten. Der Heilige Geist ist auf die Gemeinde niedergekommen, auf die Nachfolger Jesu, und hat sie erfüllt und hat alles, was man kannte, irgendwie über den Haufen geworfen, hat alles verändert. Ein Petrus wurde auf einmal zu einem Prediger, und Menschen kamen zum Glauben, weil sie merken, das ist echt, das ist wahr, und diese Wunder sind geschehen. Das Wunder von Gemeinschaft ist in Jerusalem auf einmal entstanden, wo vorher noch Zwietracht und Zweifel und diese Jesus-Nachfolger, das kann irgendwie alles gar nicht stimmen, und diesen Jesus, der soll gekreuzigt worden. Auf einmal gibt es 3000 Menschen, die an einem Tag zum Glauben kommen und sagen, ich möchte auch mit diesem auferstandenen Jesus Christus leben und mit ihm zusammen mein Leben führen. Wahnsinn, dieses Pfingstfest, was alles verhindert hat. Und Petrus und Johannes sind mit Sicherheit noch ganz erfüllt von diesen Geschehnissen, erleben Gemeinschaft, wie alles miteinander geteilt wird, wie man miteinander, füreinander da ist, und gehen mit diesem Glück, gehen mit frohen Gedanken zum Tempel, um Gott zu loben, um dort mit Gott zu sprechen, wie man das eben als Jude in Jerusalem getan hat. Es gab aber nicht nur Schönes, also es war nicht nur eine fromme Hochzeit und alles war toll und alle jubelten, wie toll Gott wäre. Die religiöse Führung hatte ganz offensichtlich und auf jeden Fall noch Schwierigkeiten mit diesen Jesus-Nachfolgern, die behauptet haben, dass ein Mensch Gottes Sohn wäre. Das kann doch gar nicht sein, dass der heilige Gott, der im Himmel thront, weit weg und so besonders ist, dass der Mensch wird und dass der sich von Römern ans Kreuz nageln lässt. Das geht gar nicht. Dafür ist Gott viel zu gut, viel zu heilig. Das muss eine Lüge sein, die bekämpft werden muss. Neben der religiösen Führung waren auch die römischen Besatzer mit Sicherheit besorgt, weil man diesen Leichnam von Jesus immer noch nicht gefunden hat. Irgendwo muss doch diese Leiche aufzufinden sein, um zu beweisen, dass das Blödsinn ist und dass das dieses Phänomen, dass auf einmal Menschen an diesen Jesus glauben und das ganze Wirtschaftssystem in Jerusalem wohl zusammenbricht, weil man alles miteinander teilt und füreinander da ist. Und alles ist in Unruhe. Das gefällt einer Besatzung, die für Frieden und Ordnung dazu sorgen hat, das gefällt ihnen ganz bestimmt nicht. Und in dieser Situation, diese Spannung zwischen, es ist wow, es ist grandios toll, was Gott uns erleben lässt, was der Heilige Geist mit uns macht. Und die Welt guckt ganz, ganz merkwürdig auf uns und wir stehen unter ständiger Beobachtung. In dieser Situation gehen Johannes und Petrus in den Tempel und dieser Mann wird geheilt. Und natürlich fragen sich alle, wie kann das sein? Was ist da passiert? Und dann hält Petrus eine wunderbare Predigt im Tempel. Er erklärt, was denn da geschehen ist, warum dieser Mann laufen kann. Und er macht zuerst einmal klar, dass das hier eine Geschichte ist, die der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zugelassen hat, geschehen lassen hat, die er geschrieben hat. Es ist eine Story, es ist ein Erlebnis, ein Ereignis, was von Gott kommt. Und Jesus Christus, der noch vor kurzem gekreuzigt worden ist und den alle irgendwie gehasst haben, der ist der, durch den dieser Mann wieder laufen kann. Petrus erklärt das so schön, dass die Verbindung mit diesem Jesus Christus, der Glaube an den Namen Jesus Christus, an die Präsenz des Sohnes Gottes, der Glaube daran, das Vertrauen in diese Kraft und das Vertrauen in die Auferstehung, die hat dafür gesorgt, dass der Mann laufen kann. Dadurch ist Heilung entstanden. Dadurch kann der Gelähmte geheilt werden, steht in Vers 16. Durch den Glauben, es ist der Glaube, der diesen Mann gesund gemacht hat. Und er führt fort, Petrus, lebt doch in Buße, verändert euch, lebt mit diesem Gott, der es schafft, dass Jesus Christus zu neuem Leben auferstanden ist, der es schafft, dass dieser Gelähmte auf einmal wieder laufen kann. Mit diesem Jesus dürft ihr leben, diesem Jesus dürft ihr euer Leben anvertrauen, weil er es tatsächlich ist, von dem die Propheten immer schon erzählt haben. Er wird leiden, aber er wird triumphieren, er wird sogar über den Tod triumphieren. Natürlich triumphiert er auch über eine angeborene Lähmung. Und Petrus schließt dann noch einmal ab seine Rede und sagt, hey, für euch Juden hier in Jerusalem ist doch Jesus zuallererst gekommen. Versteht ihr nicht, dass unsere ganze Geschichte unseres Volkes darauf abzielte, dass Jesus Christus in unserer Mitte geboren wird und das nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Aber für euch zuerst, versteht das doch und lebt mit diesem Gott, der das kann, der neues Leben schenken kann. Ein Leben, was nicht nur das Warten ist bis zum Tod und dann nicht mit dem Tod endet, das nicht nur dahin vegetieren ist für einen Gelähmten oder für euch, liebe Zuhörer, sondern lebt mit Jesus, der die Vorzeichen ändert, der Leben schenkt, was über den Tod hinausgeht. Und das war ein Problem. dieser letzte Satz irgendwie, die Beobachtung, dass Jesus Leben schenkt, was über den Tod hinausgeht. Denn in die Schriftgelehrten im Tempel gehörten der Sadduzäerschule an. Die hatten große Schwierigkeiten damit, wenn jemand behauptet hat, dass es Auferstehung der Toten geben könnte. Das konnten sie sich einfach nicht vorstellen. Man lebt und man lebt für Gott und man versucht, ein guter Mensch zu sein und darin waren die wirklich gut. Aber das Leben ist dann auch mit dem Tod zu Ende. Früher Humanismus, könnte man sagen. Da waren die richtig gut drin. Aber übertreib's nicht und erzähl bloß nicht, dass es irgendwie Auferstehung von den Toten gibt. Interessant ist dabei, dass den Sadduzäern das Recht haben darüber, dass mit dem Tod alles zu Ende zu sein hat, so unfassbar wichtig ist. Manchmal ist das so, oder? Dass uns Dinge so wichtig sind, dass wir bereit sind, dumme Sachen zu tun, uns megamäßig darüber aufzuregen, wie hier Menschen ins Gefängnis stecken, nur weil sie etwas erzählen, was uns nicht passt. Das kann den Sadduzäern doch eigentlich vollkommen egal sein, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Sie glauben halt nicht dran und dann sterben die Leute und dann sind sie ja weg. Also ob sie dann auferstehen oder nicht, brauchen einen Sadduzäer, der im Diesseits lebt, eigentlich nicht zu interessieren, aber sie sind so stinkewütend, weil sie Recht haben wollen, weil sie einfach Recht haben wollen. Und da hilft es nicht einmal, dass Petrus heilt. Also hier gilt der Grundsatz nicht, wer heilt, hat Recht, weil ich Recht haben möchte. Was für eine dämliche Eigenschaft von uns Menschen, die ich an mir auch immer wieder sehe, wie wichtig mir das ist, Recht zu haben. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du vielleicht auch manchmal ein bisschen Sadduzäer an dir dran hast. Petrus und Johannes werden deswegen in Gefangenschaft gesteckt, kommen ins Gefängnis. Aber das ist gleich wieder der Beginn einer neuen, genialen Story, die Gott mit Petrus schreibt. Aber was mich erstmal an dieser Geschichte hier so fasziniert, das ist natürlich das ganz Offensichtliche. Hier wird jemand gesund. Ein Mensch wird geheilt. das sagt doch, unterstreicht und beleuchtet ganz stark, Gott ist gut. Da, wo Petrus und Johannes in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes diesem Mann begegnen und im Namen Jesu sagen, steh auf und lauf umher, da passiert etwas Gutes für den Menschen. Da greift Gott tatsächlich ein, da tut Gott Wunder. Der war gelähmt, der konnte nicht laufen. Ich weiß nicht, was er für eine Lähmung hatte, aber er konnte sein ganzes Leben lang nicht laufen. Und jetzt auf einmal kann er es. Ein Wunder, eine Veränderung. Menschen kommen mit Jesus Christus in Berührung und es verändert sich etwas. Also es ist auch manchmal eine Herausforderung. Und ich kann mir vorstellen, weil ich mich selber kenne und weiß, wie wir Menschen ticken, dass du vielleicht auch Bereiche in deinem Leben hast, wo du sagst, da will ich gar nicht Veränderung haben. Da möchte ich vielleicht gar nicht heil werden, weil ich weiß, wie schräg ich da bin oder weil ich an dieser Verletzung festhalte, weil ich gar nicht möchte, dass ich das loswerde, weil mir diese Wunde ist mir so vertraut geworden. Dieser Makel, mit dem lebe ich schon so lange, den gebe ich Jesus gar nicht mehr. Ich bitte gar nicht mehr darum, dass da Veränderung passiert, weil Veränderung Herausforderung bedeutet. Monty Python haben diese Geschichte oder eine Geschichte von der Heilung eines Gelähmten wunderbar nachgespielt in den 70er Jahren, wo der Gelähmte sich erstmal darüber freut, hey, ich kann laufen und kurz danach merkt, Mist, ich habe gar keine Einnahmequelle mehr. Bisher konnte ich da sitzen und konnte um Almosen betteln. Jetzt, wo ich laufen kann, muss ich einer ordentlichen Arbeit nachgehen. Ist natürlich eine schräge Parodie und man kann da wunderbar drüber lachen, aber vielleicht kennst du das, dass du gar keine Veränderung willst, gar keine Verbesserung möchtest, gar keine Heilung möchtest, weil dir das Leid und vielleicht auch dein Selbstmitleid und deine Wunde so vertraut ist, dass du dir nicht vorstellen kannst, ohne das zu leben. Weil du vielleicht, wenn sich etwas ändert, dann müsstest du vielleicht auch etwas tun. Wenn Jesus dir den Hass über eine bestimmte Person nimmt, dann hättest du keine Schutzmauer mehr. Dann wirst du wieder verletzlich. Dann müsstest du vielleicht mit dieser Person reden. Also behältst du lieber deine Verletzung, deine Angst, deinen Hass und mauerst dich damit ein, um die Herausforderung der Veränderung nicht angehen zu müssen. Aber erst einmal, Veränderung ist möglich und das fasziniert mich tatsächlich, das hat mich als Teenager so fasziniert, dass Gott Wunder tut und er hat damit nicht aufgehört. Gott tut Wunder, Gott heilt. Menschen werden heil, wenn sie mit dem lebendigen Christus in Kontakt kommen. Ein zweiter Punkt, den ich wahnsinnig spannend finde, ist die Präsenz von Petrus, seine Sprachfertigkeit, sein Selbstbewusstsein, mit dem hier auftritt. Er geht in den Tempel, sieht einen, der Hilfe braucht, sagt, Entschuldigung, hab gerade kein Kleingeld, aber was hältst du davon, wenn du läufst? Steh auf und geh. Irre. Also wahnsinnig. Das ist ein vollkommen anderer Petrus als den wir in den Evangelien kennenlernen. Wir haben diesen Apostelgeschichten-Petrus voller Selbstbewusstsein, redegewandt, der weiß, was er sagen muss, der gute Reden halten kann, die fasziniert sind von Menschen. Und wir haben den Evangelien-Petrus, den Fischer, den einfachen Mann, den Depp, der immer vorlaut ist, der meinte, immer das Richtige sagen zu können, den Jesus so oft zurechtgewiesen hat, der am Ende so schwer versagt, als er meint, er würde mit Jesus in den Tod hineingehen und dann so eine Panik davon hat, als einer von Jesu Freunden zu gelten, dass er Jesus dreimal verleugnet. Und dann kommt der Heilige Geist über Petrus und auf einmal verändert sich das Leben von ihm. Auf einmal wird Petrus dieser Mann, der so reden kann. Warum ist das so? Ganz bestimmt, weil Petrus den Himmel erlebt hat, weil er die Begegnung mit dem Auferstandenen erlebt hat. Er hat Jesus am Kreuz sterben sehen und sieht ihn danach wieder, wie er lebt, wie Petrus von Jesus berufen wird, wie Jesus liebevoll mit den Fehlern von ihm umgeht und ihm Mut zuspricht, ihm eine Aufgabe fürs Leben gibt, ihm sein Leben einfach nochmal neu ihm gibt und sagt, hey, wollen wir es nicht nochmal zusammen versuchen? Ich glaube an dich. Lass uns doch zusammen dein Leben gestalten. Petrus erlebt, dass das Himmel und Erde durch Christus verbunden sind, dass Gott in sein Leben hineinregiert, dass es Heil auch für ihn gibt. Er erlebt Heil wo in den ganzen Verletzungen, die er in den Evangelien angesammelt hat. All das Selbstbewusstsein, was er durch jede Antwort und durch jede Zurechtweisung durch Jesus wahrscheinlich verloren hat, kriegt er neu zugesprochen durch Jesus, wird neu sprachfähig, kriegt neue Fähigkeiten durch den Heiligen Geist. Himmel und Erde berühren sich. Gott ist tatsächlich im Leben von Petrus da. Das ist nicht irgendetwas, was irgendwann mal kommt. Für Petrus ist die Beziehung zu Jesus, ist das Glaubensleben, ist das Leben mit dem Heiligen Geist nicht etwas, was irgendwann nach dem Tod kommt. Es ist keine Vertröstung auf irgendetwas irgendwann mal, sondern es ist jetzt ganz konkret im Hier und Jetzt. Es ist das Reich Gottes, in dem Petrus leben darf. Es ist das Erleben, dass Jesus Christus tatsächlich König ist, auch wenn er nicht zu sehen ist, auch wenn er nicht in Jerusalem auf dem Thron sitzt, dann thront er doch über der ganzen Welt und eben auch ganz persönlich über dem Leben von Petrus. Es ist das Reich Gottes, was tatsächlich angebrochen ist, was Jesus so oft verkündet hat. Es ist tatsächlich das, was schon die alten Propheten gesagt haben. Seht ihr denn nicht, dass da etwas anbricht? Es fängt doch schon an. Jesus hat es angestoßen. Es ist nicht irgendwann im Jenseits, sondern hier und jetzt. Und es wächst in Petrus auf, um Petrus herum. Es ist so interessant, dass das Reich Gottes in und um Petrus wächst, aber eben auch noch nicht ganz. Also Petrus kommt kurz nach dieser Geschichte, wo er Reich Gottes, wo er dass Jesus auf dem Thron sitzt und Macht hat, Menschen gesund zu machen, wo er das so präsent erlebt. Kurz danach landet er im Gefängnis. Und also offensichtlich heißt Reich Gottes nicht, dass überall und immer Gottes Wille geschieht und alles nur easy peasy ist. Aber es hat trotzdem schon angebrochen und wir haben einen Zugang dazu. Und Gott regiert schon über Petrus und möchte über unserem Leben regieren. Ein Mensch wird heil. Es gibt eine wahnsinnige Veränderung in dem Leben von Petrus. Und als drittes ist einfach die Erkenntnis, dass das in unserer Zeit spielt. Diese Geschichte spielt nach Pfingsten. Diese Geschichte spielt jetzt quasi in unserem Zeitalter. Es spielt in der Zeit von Gemeinde, in der Zeit nach Jesu Himmelfahrt, in der Zeit, nachdem Gott seinen Heiligen Geist auf uns geschickt hat, auf uns gesandt hat, wie es in Joel 3 so schön heißt. Und nach diesem allen will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Gott möchte seinen Geist über alle Menschen ausgießen, auch über diesen einfachen Fischer Petrus, auch über dich und mich. Wir sollen, dürfen, können mit diesem Geist leben, so wie es Petrus getan hat. Das gilt auch uns. Gottes Geist schwebt über uns. Er ist ausgegossen. Er durchdringt alles. Es gibt, glaube ich, nichts, was das so gut darstellen kann, wie die guten alten Star Wars Filme, in denen die Macht ein bisschen erklärt wird. Die Macht durchdringt alles. Sie ist überall da. Sie ist nicht greifbar. Sie ist nicht wirklich eine Person. Und dennoch kann man mit ihr zusammen irgendwie Dinge machen. So ist der Heilige Geist irgendwie verfügbar, aber völlig flüchtig und geht, ist nicht in unserer Macht, ihn zu gebrauchen, aber er gebraucht doch dann uns und lässt Dinge geschehen. Im Hier und im Jetzt. So ist Gottes Gegenwart hier und jetzt präsent, durchdringt alles. Es ist sein Reich, wo Gottes Geist wirkt, wo Gottes Geist ist. Und da, wo Gottes Geist ist, da, wo Gottes Reich ist, wo Gott das Sagen hat, wo Jesus auf dem Thron sitzt, das sind die Umstände, in denen Wunder möglich sind. Wir leben in dieser Zeit, in diesen Umständen. Es ist unsere Zeit. Das könnten wir doch durchaus gebrauchen, oder? So ein Leben, in dem man durch ein Tempeltor geht und jemandem sagt, hey, ich bin so voll Geist, ich bin so präsent im Reich Gottes, ich spüre, dass Gott da ist und weiß, dass er es gut meint, da kann ich zu dir sagen, steh auf und geh. Wie könnten wir das doch jetzt gebrauchen in einer Zeit, die so sehr von Angst geprägt ist, die so sehr von Veränderungen geprägt ist, wo nicht mehr klar ist, was hält und was bleibt und wo Gott sagt, meine Worte bleiben, mein Reich ist ewiglich, ich bin ein Fels, der durchhält. In all der Bedrängnis, die wir erleben durch Maßnahmen, durch jetzt wieder neu hochfahrende Schutzmaßnahmen, durch Abstandsregeln, durch fehlenden Kontakt, wo wir uns einfach elend fühlen. In dieser Zeit wäre es nicht genial, in einer Sphäre zu leben, in einer Dimension, die wir Reich Gottes nennen, in der der Heilige Geist, Gottes Geist präsent ist und uns durchdringt, über uns schwebt und uns fähig macht, so zu leben, wie Petrus gelebt hat, nicht ängstlich vor den Römern, nicht ängstlich vor die religiösen Führung, nicht beängstigt dadurch, dass sich das ganze Leben auf einmal ändert, der beste Freund irgendwie nicht mehr da ist und trotzdem zu wissen, er ist noch da und Gott geht mit mir. Wäre das nicht wunderbar, einen Geist zu haben, in einer Dimension zu leben, in der Freude irgendwie von innen kommt, in der Gottes Geist uns Freude schenkt, in der wir Frieden haben, wo Gott in unser Herz hineinspricht und die Unruhe verschwindet, die Angst verschwindet, wir Geduld bekommen, obwohl wir immer noch seit März in ätzenden Corona-Maßnahmen leben, uns immer noch nicht zu ordentlichen Gottesdiensten treffen können, wie es mal war, wo immer noch nicht alles ist, wie man es kennt, wo wir trotz all den Entbehrungen freundlich sein können, wo Gottes Geist in uns Freundlichkeit hervorbringen lässt. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir Güte hätten bei den ganzen anstrengenden Menschen um uns herum, Treue, wo sich alles ändert und wir bleiben trotzdem fest in Gott stehen, wo wir Sanftmut kriegen und nicht rumpoltern, warum der andere denn alles wieder falsch macht und keine Maske trägt oder sich von dem System so vereinnehmen lässt und eine Maske trägt, wo die irrsinnigsten Gegensätze auf uns prasseln, wenn wir sanftmütig da sein könnten und eine Fähigkeit bekämen, hineinzusprechen in solche Situationen und dadurch Frieden verbreiten dürften und wo wir selber besonnen sein könnten. Das ist all das, was der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte. Das sind die Früchte des Geistes, wo noch die Liebe hinzukommt. Wo wir all diese Fähigkeiten und den Frieden und die Geduld und die Freundlichkeit nicht zum Selbstzweck bekommen, sondern auch noch für andere, wo wir Liebe bekommen, damit sich das ausbreiten kann, auch auf Leute, die nicht im Reich Gottes leben oder nicht gar nicht wissen, dass es dieses Reich Gottes gibt, die den Geist Gottes vielleicht nicht anzapfen wollen können, weil sie ihn gar nicht kennen. Wie schön wäre das? Und wir leben in dieser Zeit. Wir leben in der Zeit, in der wir das könnten, wo wir einen Umgang in dieser Krise leben könnten, der nicht von Ängsten geprägt ist, nicht von Sorge, nicht von der Verzagtheit wegen Veränderung, sondern durch die Früchte des Heiligen Geistes. Stellt euch mal vor, was das für eine Strahlkraft hätte, wenn wir so leben könnten mit diesem Geist. In Jerusalem damals hatte das die Strahlkraft, dass durch dieses Wunder am schönen Tor die Gemeinde auf 5000 Mann anstieg. Heißt, dass ungefähr 1000 bis 2000 Leute dadurch zum Glauben an Jesus gekommen sind und gesagt haben, ich möchte mit Christus leben. Ich möchte dieses Leben haben, was nicht mit dem Tod endet, sondern in Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dem wunderbaren Gott verläuft. Ich will das leben. 1000 Menschen aufgrund dieser Einbegebenheit, aufgrund dieses Wunders, aufgrund des Selbstbewusstseins von Petrus, der gesagt hat, ich habe kein Kleingeld für dich, aber ich habe Gottes Kraft in mir und ich möchte, dass du aufstehst und gehst. Stell dir vor, welche Strahlkraft das für uns hier in unserer Stadt hätte, wenn wir nicht zu Gedankenspielen einladen würden, wenn wir nicht in Gesprächen sagen müssten, so, stell dir mal vor, es gäbe einen Gott. Stell dir das nur mal vor, es gäbe Gut und Böse. Auf welcher Seite würdest du dann stehen wollen? Stell dir mal vor, es ginge nach dem Leben weiter. Wie möchtest du deine Ewigkeit verbringen? Stell dir vor, es würden Dinge um uns geschehen, die vor Augen führen würden, dass es den liebenden und gut und wohlwollenden Gott gibt. Stell dir vor, es würden Dinge um uns passieren, die deutlich machen würden, dass Reich Gottes tatsächlich schon angebrochen ist und wir darin leben dürfen. Wenn Menschen heil werden, wenn Frieden entsteht, wenn die Früchte des Heiligen Geistes in uns wachsen, Beziehungen heil werden. Stell dir vor, wir würden nicht zu Gedankenspielen einladen, sondern wir würden zeigen können, dass Reich Gottes ist. Stell dir vor, wir würden nicht zu Teilnahme von Veranstaltungen einladen, sondern wir könnten Reich Gottes schmecken und sehen lassen. Die Präsenz von Gottes Geist. Wenn wir nicht in eine Ewigkeit vertrösten müssten, sondern Gott hier und jetzt erlebbar wäre. Das ist so. So eine Gemeinde wünsche ich mir. So einen Raum wünsche ich mir. Darin will ich leben. Ich will das. Ich möchte in so einem Raum leben, in dem ich Mut habe, Dinge auszusprechen, indem ich Mut habe, an Gott nicht zu zweifeln, indem ich Mut habe, damit zu rechnen und darin zu vertrauen, dass Gottes Reich angebrochen hat, dass seine Gesetze gelten, dass seine Güte gilt, sein Frieden verfügbar ist und sein Heil allen Menschen gilt. Es war dieser Glaube, es war dieses Vertrauen, es war dieser Mut, der den Gelähmten gesund gemacht hat. Es war nicht, das bedeutet nicht, dass man ausreichend irgendwie glauben müsste, damit Wunder entstehen. Also du musst in die Vorleistung gehen von Glauben und Vertrauen in einen unsichtbaren Gott, damit dann irgendetwas Gutes entsteht, sondern so wie Machtbereich Gottes entsteht, so wie du Dinge Gott abgibst, so wie du Gott König sein lässt, entsteht dort Reich Gottes, weil er eben König in seinem Reich ist. Und das Heil nimmt zu. Wie sich das Reich Gottes ausbreitet, so breitet sich Heil zu, so breitet sich Heil aus. Da, wo ich Gottes Gesetze befolge und Vergebung zulasse, wo ich Menschen vergebe, wo ich die Früchte des Geistes in mir wachsen lasse, so wie Gott das sich wünscht, da werden Beziehungen heil, da werden Menschen heil, da passieren auch abgefahrene Dinge um uns herum, weil Gott diese Dinge geschehen lässt. Ich muss nicht in Vorleistung gehen, sondern ich darf Schritte des Glaubens sehen, gehen und dabei sehen, wie Reich Gottes folgt. Und das will ich. Ich möchte, dass das Reich Gottes um mich herum entsteht. Ich möchte immer mehr im Gespräch mit diesem Gott sein, also in Verbindung mit ihm stehen, Gemeinschaft haben. Und da, wo ich Gemeinschaft mit Gott habe, allein da, wo ich mit Gott rede, habe ich Gemeinschaft mit ihm. Wo ich Gemeinschaft mit ihm habe, ist Gott präsent, ist der König präsent, ist sein Reich. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die sich danach sehnt, die sich vor allem danach sehnt. Wir dürfen uns auch nach gemeinsamem Lobpreis sehen. Wir dürfen uns auch nach gemeinsamen Gottesdiensten sehen. Natürlich, aber zuallererst und am allermeisten möchte ich, dass wir uns nach Gottes Reich sehnen, nach seiner Präsenz, nach seinem Geist, der in uns wirkt, der unser Leben beeinflusst und bestimmt, der in uns Früchte hervorbringt, die wir teilen können. Stell dir vor, und wenn wir gemeinsam das wollen, uns danach ausstrecken und Gott zugesagt hat, da wo sich Menschen einig werden, um das sie bitten, da möchte ich das schenken, dass uns da einig werden. Und stell dir vor, wie unsere Stadt aussieht, wie unsere Stadt verändert wird. Nicht, weil wir zu tollen Veranstaltungen einladen, nicht, weil wir so ein schickes Haus haben, nicht, weil wir so gute Musik spielen oder so eine ansprechende Predigt oder so leckeren Kaffee anbieten würden, sondern weil die Stadt verändert wird durch die Präsenz Gottes, weil wir Gott in diese Stadt tragen, weil wir Gemeinde sind, wo Reich Gottes präsent ist, weil wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen, weil wir auf den König hören, weil jeder Einzelne selbstbewusst in dem Bewusstsein lebt, ich bin Teil von Gottes Reich, Jesus ist mein König und da wo ich bin, hat er das Sagen. In meinem Büro, in meiner Familie, in meinem Auto, in meinen Gedanken, in meinem Herzen. Stell dir vor, wir wären eine Gemeinde, die selbstbewusst das Reich Gottes im Herzen trägt. Das bewirkt der Heilige Geist. Und ich habe wieder einmal ein paar Fragen, damit das nicht nur irgendwie nette Worte sind, die ich gesagt habe und meine Wünsche. Ich möchte euch einladen, das tiefer sacken zu lassen, euch damit zu beschäftigen.
Entschuldigung.
Ja?
Ja, nee, ich hätte noch eine organisatorische Sache, quasi organisatorisch. Könntet ihr uns einfach mal Feedback geben, wie ihr das mit den Wochenimpulsen macht? Also wer schaut das überhaupt? Lohnt sich der Aufwand, damit weiterzumachen? Was macht ihr damit? In welchem Setting guckt ihr das? Wann schaut ihr das? Wann bräuchtet ihr die Videos, wenn ihr sie weiter haben wollt? Schreibt uns eine E-Mail, mir oder Stuart, ruft uns mal an. Lasst uns wissen, ob das mit den Wochenimpulsen per Video, ob das noch eine gute Idee für euch ist, ob euch das gut tut oder ob wir es einstellen sollen, was anderes machen, wie auch immer. Einfach mal irgendeine Rückmeldung, das wäre total schön. Vielen Dank. Und jetzt bitte schön, weiter mit deinen Fragen.
Großartig, genau. Absolut spannend und interessant. Wäre super, wenn wir da Feedback von dir bekommen könnten. Aber eigentlich, Entschuldigung, noch einmal zurück zu den Fragen. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde uns stark nach dem Heiligen Geist, nach dem Reich Gottes ausstrecken und danach sehnen. Und damit das Ganze sackt und wir uns damit nochmal beschäftigen können, hier ein paar Fragen. Wo hast du diese Präsenz von Gottes Reich, vom Heiligen Geist schon einmal erlebt? macht euch das in einer Kleingruppe nochmal bewusst. Oder wenn du nicht weißt, worum es geht, sprich jemanden in der Gemeinde an, ruf mich von mir aus an, redet darüber, lass dir Geschichten erzählen, wo Gottes Geist gewirkt hat, damit wir das nicht abtun und sagen, na, das war halt damals in der Apostelgeschichtenzeit, sondern es ist unsere Zeit, in der Gottes Reich präsent sein möchte, in der Gottes Geist wirken möchte. Wir sind es, durch die Gott sein Reich baut. Wir sind es, durch die Gott wirken möchte. Als weiteres, wie kann man Gottes Herrschaft, sein Reich mit sich herumtragen? Was können wir dafür tun, dass Gottes Reich entsteht und wächst und sich ausdehnt und wir immer mehr in dieser Präsenz leben? Und als letztes, was könnte passieren, wenn du mit einem ähnlichen Selbstbewusstsein, mit dem Bewusstsein, dass das Reich Gottes in dir ist und dort ist, wo du bist, so wie Petrus das getan hat, wenn du mit diesem Bewusstsein leben würdest. Ich wünsche dir Gottes Segen mit diesen Gedanken. Ich wünsche dir Lust auf Reich Gottes in dir und um dich herum. Ich wünsche dir Mut, darum zu bitten, dass der Heilige Geist in dir wirkt und um dich herum und durch dich hindurch. Lass uns gemeinsam uns danach ausstrecken und die Gemeinschaft derer werden, die jetzt schon im Hier und Jetzt im Reich Gottes leben dürfen, weil hier und jetzt Gott schon König ist. Bis bald wieder. Macht's gut. Gottes Segen euch.